Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Mehl, Hefe, Wasser und Salz. Mehr braucht man eigentlich nicht, um ein Brot zu backen. Wenn ich mir jetzt aber mal die Verpackung von einem Brot anschaue, das ich im Supermarkt gekauft habe, da gibt es noch eine ganze Menge mehr, was drin ist im Brot. Also es fängt an mit Weizenmehl, dann sind da Haferflocken drin, Sonnenblumenkerne, Leinsaat, daneben Emulgatoren, Blaumohn, Weizenkleber, ein Säureregulator und noch ein paar Dinge mehr. Und ich muss sagen, ich war schon etwas überrascht, als ich mir diese Zutatenliste mal genauer angesehen habe. Und ich habe mich gefragt, sind diese Zutaten eigentlich immer im Brot, also auch in dem Brot, das ich beim Bäcker kaufe? Ist eigentlich irgendwas dabei, was mir nicht gut tut, was ich nicht essen sollte? Oder kann ich das Brot bedenkenlos essen? Wie wird unser Brot eigentlich hergestellt? Was ist alles drin? Was muss ich wissen, wenn ich Brot im Supermarkt, in Bäckereien oder im Automaten kaufe? Welche Unterschiede gibt es und welches Brot ist besonders gesund? Mit diesen Fragen beschäftigen wir heute uns im Marktplatz. Und wie immer können Sie sich mit Ihren Fragen oder Ihren Erfahrungen an der Sendung beteiligen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Ja, beteiligen Sie sich gerne an der Sendung. Beim Brot, da sind wir ja wahre Weltmeister. Rund 1,7 Millionen Tonnen Brot haben die Deutschen im Jahr 2017 gekauft. Das hat die Gesellschaft für Konsumforschung ermittelt. Und bei fast jedem von uns landet Brot ja fast täglich auf dem Tisch. Zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder zum Abendessen. Und die Auswahl, die wir haben, die ist auch reichhaltig. Wir können wählen zwischen rund 3000 unterschiedlichen Brotsorten. So viele Brote zählt das Brotregister des Deutschen Brotinstituts. Und diese Vielfalt, die ist auch ein Grund dafür, dass das Brot 2014 von der UNESCO zum Weltkulturerbe gekürt wurde. Weißbrot, Roggenbrot, Dinkelbrot, glutenfreies Brot, Kürbiskernbrot, Eiweißbrote. Die Verbraucher haben die Qual der Wahl und da sind die Vorlieben natürlich auch ganz unterschiedlich. Das haben mir diese drei Frauen erzählt, die habe ich in Bremen getroffen und ich habe sie gefragt, welches Brot sie gerne essen.
Ich esse gerne Vollkornbrot. Also geschmacklich finde ich, hat es einfach ein bisschen mehr als so Weißbrot und ist nicht so labberig und es sättigt halt auch mehr, weil ich halt viel Hunger habe. Ja, dann habe ich mehr davon einfach.
Welches Brot magst du gern?
Ich esse am liebsten Vollkornbrot. Es spricht mich einfach auch optischer eher an als einfach nur so ein Weißbrot. Und ich finde, das ist gesünder und sättigender.
Worauf achtest du beim Brotkauf?
Dass es frisch vom Bäcker kommt. Ich kaufe kein abverpacktes Brot und kaufe auch nicht beim SB-Bäcker. Ich probiere gerne alle möglichen Brotsorten aus. Kaufe am liebsten gerne so Dinkel oder Roggenmehl, weil ich gehört habe, dass das eines der gesündesten Mehlsorten ist.
Welches Brot magst du gern?
Selbstgebackenes Kürbisbrot. Ich backe in der Regel mein Brot immer selber, weil ich dann weiß, was ich für Zutaten verwende.
Was stört dich denn bei den Broten, die man in Bäckereien oder auch in Supermärkten kaufen kann? Also warum würdest du eher auf die verzichten?
Das ist Industrieware und das stört mich halt, dass die in Großbäckereien verbacken werden und dass das eigentlich gar nichts mehr mit dem Naturprodukt Brot zu tun hat. Ich gehe auch, wenn ich in eine normale Bäckerei gehe, gerne nur in Handwerksbäckereien, weil ja die ganzen anderen Bäckereiketten auch ihr Brot in der Regel aus großen Backstraßen bekommen.
Und da stören dich die Inhaltsstoffe oder die Zubereitung oder was ist so eher das, was du vermeiden möchtest?
Alles. Also die Zubereitung. Bei Brot ist es in der Regel so, dass es halt sehr, sehr kurze Gehzeiten hat und daher eher unverträglicher ist für den Menschen. Und ich weiß halt nicht, wo die Zutaten herkommen. Und wenn ich selber mache, dann weiß ich halt, wo ich alles herbekomme.
Also große Skepsis beim gekauften Brot bei dieser Frau. Welches Brot mögen Sie gerne und wo kaufen Sie Ihr Brot? Gehen Sie am liebsten in eine Bäckerei, ins Reformhaus? Darf es auch das Brot aus dem Supermarkt sein? Und was beachten Sie, wenn Sie Brot kaufen? Welches Brot vertragen Sie auch am besten? Das sind Fragen, die wir heute in der Sendung klären möchten. Sie können sich gerne beteiligen unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ich möchte Ihnen aber jetzt einmal die Gesprächspartner vorstellen, die wir heute in der Sendung haben und mit denen Sie diskutieren können. Das ist einmal Tobias Exner. Er hat eine Bäckerei in Belix. Das ist eine Stadt in Brandenburg, so rund 30 Kilometer von Potsdam entfernt. Er ist Bäckermeister und seit kurzem auch Brotsommelier. Und was das genau heißt, das erklärt er uns später selbst. Er ist zugeschaltet aus Dresden. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Als zweite Gesprächspartnerin ist Stefanie Wetzel zugeschaltet. Sie ist Projektkoordinatorin von Lebensmittelklarheit.de. Das Portal lebensmittelklarheit.de, das ist ein Projekt der Verbraucherzentralen Bundesverbands und der Verbraucherzentralen. Und ja, das Portal stellt eben Projekte auf den Prüfstand. Dort können Verbraucher Fragen stellen. Es werden auch konkrete Forderungen aufgestellt. Und welche das für das Brot sind, das klären wir gleich. Frau Wetzel ist zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag.
Hallo.
Und bei mir im Studio ist in Köln ist Heiko Zentgraf. Er ist Ernährungswissenschaftler und Journalist und außerdem ist er Geschäftsführer der Vereinigung Getreide, Markt und Ernährungsforschung. Er kann also alle Ernährungsfragen rund um das Thema Brot beantworten und er ist hier bei mir im Kölner Studio. Guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, und Sie können sich live an der Sendung beteiligen, mit uns diskutieren. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ja, wir würden gerne erstmal jetzt mit der ersten Gesprächsrunde beginnen und ich starte mal mit Herrn Exner. Ich habe eben schon gesagt, Sie haben eine Bäckerei in Beelitz in Brandenburg. Das ist so eine Traditionsbäckerei, kann man glaube ich sagen. Schon Ihre Eltern und Ihre Großeltern haben die Bäckerei betrieben. Wenn man jetzt zu Ihnen in die Bäckerei geht, was für Brotsorten finde ich denn da?
Ja, also wir haben etwa 25 Brotsorten zurzeit im Sortiment, auch täglich wechselnd. Und das geht vom Dinkelbrot über ein französisches Weizenbrot, aber wir haben auch reines Roggenbrot zum Beispiel ein Angebot, natürlich Saatenbrote und Mischbrote, also die ganze Klaviatur, die man sich so vorstellen kann.
Wie kann man sich das denn vorstellen, wie diese Brote hergestellt werden? Werden die noch jeden Morgen geknetet oder haben Sie dafür Maschinen, haben Sie Backstraßen? Wie stellen Sie Ihre Brote her?
Ja, also natürlich kneten wir die Brote nicht mehr von Hand. Das wäre für die Mitarbeiter, die würden sich überlasten sozusagen damit. Das ginge nicht. Aber wir arbeiten natürlich rein traditionell. Das heißt also, wir haben Sauerteige und Vorteige, mit denen wir die Brote sozusagen, mit denen wir den Geschmack geben. Und die Teige reifen also bis zu 24 Stunden, also diese Vorteige. Und dann reifen die Teige, mit denen wir die Vorteige herstellen, auch nochmal bis 24 Stunden. Wir stellen jedes Brot von Hand her. Das heißt also, abwiegen tun wir nicht jedes Brot von Hand, aber wenn die Brote verwogen sind, wobei uns Maschinen unterstützen, werden die Brote alle von Hand geformt und veredelt.
Und die Vorteige stellen Sie auch selbst her?
Ja, natürlich.
Und das Mehl bekommen Sie oder bekommen Sie Körner, die Sie dann auch selbst mahlen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir das Mehl natürlich von der Mühle bekommen. Wir haben aber auch eine kleine Mühle, eine 250-jährige Bockwindmühle, in denen ich, die gehört einem Verein und da mahlen wir einen Teil des Roggenmehles. Ich habe mir aber jetzt gerade schon eine Mühle bestellt, um regionalere und besondere Mehle selbst verarbeiten zu können.
Ich habe ja eben diese Zutatenliste vorgelesen von dem Brot, was ich im Supermarkt gekauft habe. Also wo eben Emulgatoren drin sind, wo Karamellsirup drin ist, wo Blaumohn drin ist, nochmal Weizenkleber extra, wenn ich es richtig verstehe. Sind diese Sachen in Ihren Broten auch alle drin?
Ja, also wenn Sie über Blaumohn reden oder die Saaten, die Sie vorgelesen haben, natürlich haben wir sowas auch im Brot. Aber grundsätzlich arbeiten wir komplett ohne Zusatzstoffe oder Convenience-Produkte, also so Vormischungen und solche Sachen. Das wird bei uns alles zentral, also in der Bäckerei selber hergestellt.
Also Zusatzstoffe nehmen Sie gar nicht, also Emulgatoren nehmen Sie gar nicht?
Nein.
Warum nehmen Sie die nicht?
Weil ich die nicht brauche.
Okay, also Ihr Brot, was macht ein Emulgator? Vielleicht können Sie das auch nochmal erklären, warum die genau im Brot sind.
Also die einfachsten Emulgator ist es so, dass Sie, sagen wir mal, zum Beispiel Fett und Zucker, Fett und Wasser, wenn Sie Öl ins Wasser gießen, das vermischt sich ja zum Beispiel nicht. Ja? Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Emulgator dazu geben, dann vermischt sich das und gibt eine neue Mischung. Also die Stoffe verbinden sich einfach besser.
Okay. Wir sprechen gleich nochmal genauer über das Thema Emulgatoren. Ich würde gerne auch einmal Frau Wetzel zu Wort kommen lassen. Haben Sie eben noch gefrühstückt, bevor Sie hier in die Sendung gekommen sind?
Ja, das habe ich.
Was haben Sie denn gefrühstückt? War es ein Brot?
Nee, es war kein Brot. Ich stehe morgens auf Haferbrei. Also ich mache mir einen schönen Haferbrei mit Wasser. Also ich will einfach einen warmen Brei haben am Morgen.
Also mit ganzen Körnern kochen Sie den auf und essen den dann?
Nee, aus Haferflocken.
Aus Haferflocken, okay. Brot, verzichten Sie ganz drauf oder essen Sie auch mal Brot?
Nee, ich esse tagsüber Brot und da mag ich tatsächlich sehr gern helles Brot. Und für mich ist auch wichtig, dass es wenig Zusatzstoffe hat, dass es einfach sehr natürlich schmeckt und auch wirklich viel Teig im Brot oder Brötchen ist. Aber ich mag einfach sehr, sehr gern so ein schönes Steinofenbaguette oder ein schönes Kartöpfelchen heißen die hier in Berlin. Das sind Brötchen mit Kartoffelmehl, die sind sehr saftig. Sowas esse ich gern.
Also auch eher Weizenbrote dann.
Ja.
Genau. Sie kaufen wahrscheinlich dann auch nicht im Supermarkt, sondern eher in Bäckereien, haben Sie gesagt. Ist das auch ein Grund, dass Sie letztlich sagen, gewisse Zusatzstoffe möchte ich nicht im Brot haben? Also sind Sie da auch skeptisch oder wie gehen Sie beim Brotkauf vor?
Ja, ich bin doch eine sehr starke Biokäuferin und einfach auch, weil ich da automatisch habe ich da weniger Zusatzstoffe in vielen Lebensmitteln und die Brötchen, auch die Vollkornbrötchen, die sind einfach nicht so luftig oft, sondern haben wirklich noch sehr, sehr viel Teig und das spricht für mich dann für eine relativ, sage ich mal, ursprüngliche Herstellungsweise und das ist etwas, was ich sowohl geschmacklich als auch so vom Grundprinzip her sehr schätze.
Sie sind ja beim Projekt Lebensmittelklarheit. Da können ja Verbraucher Fragen zum Thema Brot stellen oder auch sagen, wenn sie sich von irgendwas getäuscht fühlen. Was gibt es denn da so zum Beispiel zum Thema Brot? Also welche Fragen tauchen auf? Tauchen zum Beispiel Fragen zu den Zusatzstoffen auf, die wir eben schon erwähnt haben?
Das sind sogar die überwiegenden Fragen. Die Verbraucher möchten gern wissen, sind diese Zusatzstoffe unbedenklich oder erfahre ich auch wirklich auf dem Etikett alle Zusatzstoffe, die drin sind? Und Brot wird ja vielfach auch lose gekauft, also ohne unverpackt und genau die Frage, die wir gerade schon angesprochen haben, wird dann auch gestellt. Unverpacktes Brot, enthält das denn dieselben Zusatzstoffe, die ich auch beim verpackten Brot auf der Zutatenliste finde?
Das ist ja auch Thema einer Studie gewesen, die Sie durchgeführt haben. Da ging es ja auch genau um die Frage, sollten Bäckereien nicht auch ihre Produkte bzw. die Zutaten, die sie im Brot haben, sollte das nicht auch offen sein? Da ging es ja zum Beispiel auch in dieser Studie. Warum wäre Ihnen das wichtig?
Das ist den Verbrauchern sehr wichtig. Sie möchten zum Beispiel den Vollkornanteil erkennen können auf Anhieb. Und der ist ja nicht, liegt ja nicht immer bei 100% oder 90%, sondern der kann auch mal geringer sein. Und Verbraucher möchten einfach wissen, welchen Gesundheitswert hat dieses Brot wirklich für mich, wenn sie gesundheitsorientierte Käufer sind. Und gerade auch, wenn andere Zutaten in der Bezeichnung auftauchen, ob das Amaranth ist oder Mohn, dann wollen Sie wissen, wie viel Mohn ist denn da drin? Also wenn ich da Wert drauf lege und vielleicht auch einen höheren Preis bezahle, bekomme ich auch wirklich eine entsprechende Menge dieser Zutat.
In der Studie ging es auch um die Frage, wie ein Brot heißt. Also da ging es ja auch zum Beispiel darum, was verstehen Verbraucher unter einem Fitnessbrot? Wie gesund schätzen sie das ein? Was verstehen sie unter einem Roggenbrot? Wie gesund schätzen sie das ein? Und da gab es ja auch überraschende Ergebnisse. Welche waren das?
Absolut. Es ist so, dass diese Brote Fitnessbrot heißen können, aber es gibt keine rechtlichen Regelungen, dass sie dann so und so viel Vollkorn oder andere gesundheitsbezogene, gesundheitsfördernde Zutaten enthalten müssen. Die Verbraucher denken das aber. Das heißt, in unserer Studie hatte Vollkornbrot, da haben 77% der Verbraucher gesagt, das schätze ich als ziemlich gesund ein. Aber wenn ein Brot Kornkraft heißt, wo eigentlich im Gegensatz zum Vollkornbrot keine rechtliche Regelung sagt, so und so viel gute Vollkornzutaten müssen da drin sein, dann nennen das denken annähernd so viele Verbraucher, nämlich 68%, oh, das müsste sehr gesund sein. Und das ist eigentlich schlecht, wenn man Namen hat, die beim Verbraucher so starke Erwartungen an den Gesundheitswert wecken, ohne dass das auch wirklich zutreffen muss.
Das heißt, da würden Sie sich auch eine klarere Bezeichnung der Produkte wünschen?
Entweder eine klare Bezeichnung oder es gibt sogenannte Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs. Dort kann man nämlich festschreiben, wie ein Brot, was meinetwegen Kornkraft heißt oder Fitness, wie viel Mindestzutat, zum Beispiel Vollkornmehl, solch ein Brot enthalten sollte.
Ich würde gerne mal Herrn Zemgraf auch in die Runde holen und frage auch bei Ihnen, welches Brot Sie gerne essen. Wo kaufen Sie Ihr Brot?
Ja, also wir haben drei Lieblingsbrote bei uns zu Hause. Das ist einmal ein rheinisches Vollkornbrot, übrigens aus der gleichen Großbäckerei wie die Packung, die Sie eben zitiert haben. Nur bei uns sind ganz wenig Zutaten drin. Und daran sieht man, wie vielfältig auch die Brotsituation sein kann. Und das zweite sind die hellen Brotsorten, die gehören auch bei uns auf den Tisch. Ich persönlich mag am liebsten Sesambrötchen beispielsweise. Und gelegentlich backt meine Frau auch selber mal ein Dinkelbrot. Sie hat da schon vor längerer Zeit mal in einer Frauenzeitschrift ein schickes Rezept entdeckt und da kommt das Dinkelbrot aus dem Topf. Und das ist eine ganz lustige Sache, auch mal selber zu machen und mit dem selber zu kneten. Und das macht halt Spaß und schmeckt lecker.
Das heißt, Sie decken die ganze Palette ab. Sie backen selbst zu Hause, Sie gehen in die Bäckerei, gehen in den Supermarkt. Da sagen Sie nicht, ah, das eine ist bad, in Anführungsstrichen, was ja viele denken, Supermarktbrot nehme ich nicht. Sondern Sie sagen, von der Qualität her kann ich die ganze Palette abschöpfen.
Ja, genau. Es ist sogar so, ich finde, manche Brotsorten, wie gerade das Vollkornbrot, das schmeckt mir persönlich jedenfalls aus einer großen Bäckerei besser. Und die Stärken der kleinen Bäckereien sind eben gerade auch beim Kleingebäck und bei den Ciabattas und Baguettes und solchen Sachen, die wir auch mal gerne essen, wenn wir zum Beispiel abends mal so mediterranen Aufschnitt haben. Da gehört einfach ein Ciabatta oder ein Baguette dazu.
Jetzt hat der Herr Exner eben gesagt, er verzichtet auf Zusatzstoffe, also zum Beispiel auf Emulgatoren. Und ich habe so in der Vorbereitung der Sendung auch von vielen gehört, dass Sie das immer so ein bisschen skeptisch sehen, wenn so Emulgatoren im Brot sind oder Enzyme. Sehen Sie das auch skeptisch? Sind Sie da auch skeptisch? Sollte man darauf achten? Macht das irgendwas mit dem Körper oder wie sehen Sie das?
Also ich sehe das relativ unproblematisch. Die Emulgatoren sind ja dazu da, wie der Herr Exner schon gesagt hat, dass bestimmte Verbindungen von Stoffen wie Ölen und Fetten und Wasser besser funktionieren. Und das ist bei manchen Teigen einfach wichtig. Man kennt das ja von zu Hause auch. Manche Teige, die kleben einfach. Zu Hause kann man dann einfach ein Stück Backpapier drunter legen und dann ist die Sache erledigt. Aber in der professionellen Backstube kann man das natürlich nicht da im Einzelnen machen. Aber dann können eben diese Emulgatoren, die sorgen dann für die Teigfestigkeit, für die Teigzusammensetzung und dann kleben die beispielsweise nicht am Untergrund. Und für solche Sachen, die dann einzusetzen, sehe ich überhaupt kein Problem.
Frau Wetzel, sehen Sie das auch so? Also sehen Sie das auch eher unproblematisch, wenn die eingesetzt werden oder sehen Sie das schon kritisch?
Genau, ich sehe es wie Herr Zentgraf, diese Zusatzstoffe sind ja alle auch zugelassen. Das heißt, sie sind für den menschlichen Verzehr geeignet und es ist eigentlich eher eine Geschmacksfrage oder auch eine Frage der eigenen Werte oder Prinzipien, ob ich da einfach tolerant bin und sage, das macht das Brot für leichter oder macht die Brotherstellung leichter händelbar oder gibt auch ein anderes Ergebnis oder ob ich sage, sowas möchte ich einfach in meinem Essen nicht haben. Aber gesundheitlich ist das kein Problem.
Herr Exner, Sie haben aber eben gesagt, Sie verzichten darauf. Und das ist dann auch was, wo Ihre Kunden Wert drauf legen, dass eben solche Zusatzstoffe nicht im Brot sind. Also wird da auch nachgefragt in der Bäckerei oder ist das schon komisch, wenn Kunden sagen, jetzt sagen Sie mir mal, was alles drin ist? Wie erleben Sie das?
Ja, ich sehe das ganz genauso wie Herr Zentgraf und Frau Wetzel. Also ganz grundsätzlich sind das zugelassene Zusatzstoffe und die sind sicherlich nicht gesundheitsbedenklich. Aber es ist so, dass ich eine etwas größere Bäckerei habe und für meine Verkäuferin ist es nicht immer ganz einfach, da zu argumentieren. Und wenn die eben einfach eine Kundenanfrage haben und sagen, ja, da ist nichts drin, dann ist es für meine Mitarbeiter einfach am einfachsten, so zu argumentieren. Und so kann man im Prinzip auch jeden Kunden abholen, auch die Skeptischen.
Ist es denn so, dass die Kunden jetzt auch zunehmend nachfragen? Also auch, was Frau Wetzel ja sagt, sie wünscht sich letztlich auch, dass die Zutaten auch in Bäckereien offen gemacht werden. Ist das was Kunden jetzt auch zunehmend interessiert? Erleben Sie das schon in der Bäckerei?
Ja, es ist so, ich stehe nicht selbst im Verkauf, aber wir können natürlich prüfen sozusagen, wie viele Kundenanfragen beantwortet wurden, weil wir das über die Kassensysteme wissen. Und es ist so, dass ungefähr jeder hunderttausendste Kunde quasi explizit nach den Inhaltsstoffen und Allergenen fragt.
Also
es ist nicht sehr verstärkt.
Also ist bei Ihnen das Vertrauen schon recht groß.
Das hoffe ich doch.
Sie hören den Marktplatz. Heute dreht sich alles rund um das Thema Brot. Ja, ich habe natürlich auch ein Brot mitgebracht zum Probieren. Wir haben drei Gesprächspartner heute. Tobias Exner ist Bäckermeister, Stefanie Wenzel ist von der Verbraucherzentrale Bundesverband, vom Verbraucherportal Lebensmittelklarheit und Heiko Zentgraf ist bei mir im Studio. Er ist Fachjournalist und Ernährungswissenschaftler und da er der Einzige ist, der bei mir im Studio in Köln ist, ist er auch der Einzige, der dieses Brot probieren kann. Ich reiche ihm das mal rüber mit der Frage, wie er dieses Brot findet und was er denkt, wo ich das gekauft habe.
Ja, ich beiß jetzt erstmal rein und dann hören Sie mich kauen.
Ja. Also es ist ein helles Brot, kann man schon sagen. Es hat eine
hellbraune Kruste.
Also ich finde es ein bisschen trocken. Mhm. Die Kruste könnte auch besser ausgebildet sein. Also da knuspert nichts. Mhm. Und ja,
ist nicht der Geschmack, fragen,
wo das jetzt herkommen kann. Es gibt gute und schlechte Bäcker. Das ist eigentlich der wichtigere Unterscheidungspunkt als groß, klein oder zu Hause gebacken. Also das war kein so richtig guter Bäcker.
Haben Sie da eine Idee, was drin ist? Also was das für ein Brot sein könnte?
Ja, es ist so trocken und wirklich auch, ist auch kein Aroma drin, dass ich fast auf glutenfrei tippen würde.
Ja, genau. Also ich war in dieser Woche mal in einer Bäckerei hier in Köln, die stellt glutenfreies Brot her. Sprechen wir nachher wahrscheinlich auch noch drüber. Ist ja eine große Herausforderung. Und das ist tatsächlich ein Bio-Buchkeimling aus gekeimtem Buchweizen. Also er hat diese Körner selbst keimen lassen und hat es dann hergestellt mit Kartoffelstärke, Kartoffelflocken, Wasser, Zitronensaft. Und ich glaube, es ist immer ein bisschen ein Problem bei glutenfreiem Brot, dass dann einfach dieses Saftige nicht so reinkommt. Ne?
Ja.
Genau. Ja, das Thema glutenfrei wird uns nachher auch noch beschäftigen. Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen hier im Marktplatz, was wir für Möglichkeiten haben, wie wir an unser Brot kommen. Wir können in Bäckereien gehen, in Supermärkte gehen. Und natürlich können wir das Brot auch selbst backen. Das geht zu Hause im eigenen Backofen. An mehreren Orten in Deutschland entstehen zurzeit aber auch Backhäuser. Zum Beispiel im Dorf Bobenheim am Berg an der Pfalz. Da gibt es einen Bürgerverein und die Mitglieder dieses Bürgervereins, die haben ein Backhaus aus rotem Fachwerk in Eigenregie gebaut. Da gibt es einen elektrischen Steinbackofen, den kann im Prinzip jeder nutzen. Oder man kann dort ein Brot bestellen, was dann ehrenamtlich gebacken wird. Und Anke Petermann, die hat das Backhaus für uns besucht.
Manchmal melden sich zum Backen Dreier- oder Vierergruppen bei Maria Schwarze Kaufmann an. Aber heute hat die Bürgervereinschefin nur noch eine Mitbäckerin, Sigrid Schindler. Auch sie nutzt das Backhaus regelmäßig. Beide Frauen haben am Vormittag Sauer- und Hefeteig geknetet und drei runde Teiglinge auf einen Holzklapptisch vorm Fachwerkbackhaus gelegt. Maria Schwarze Kaufmann öffnet die Ofenklappe. Hitze strömt aus. Drei Stunden zuvor hatte die Hobbybäckerin den Ofen angemacht. Jetzt schiebt sie ein Backbrett unter den ersten Teigling und befördert ihn in den Ofen.
Also man schießt das Brot in den Ofen ein, auf den Stein direkt drauf.
Der kleine schnelle Ruck, mit dem Schwarze Kaufmann das Backbrett aus dem Ofen zurückgezogen hat, bewirkt, dass sich der Teigling von der Holzunterlage löst und auf dem Backstein liegen bleibt. Auf diese Ruckbewegung geht das seltsame Verb schießen zurück. Die Bobenheimerin schießt nacheinander die beiden anderen Teiglinge ein, zieht dann an einem Griff seitlich der Ofenklappe.
Den Schieber habe ich geöffnet, dass die feuchte Luft am hinteren Ende austreten kann.
Aus der Öffnung am hinteren Ende des schwarzen Metallbackofens steigt innen im Backhaus warme Feuchtigkeit auf.
Ja, von dem Wasser, was man zusetzt.
Das Brot mit wenigen einfachen Zutaten auskommt, fasziniert beide Bäckerinnen. Wasser, Mehl, Salz und Triebmittel. 30, 40 Minuten müssen die Teiglinge jetzt im Ofen backen. Bald schon duftet es lecker.
Nach gutem Brot. Macht Appetit.
Schwärmt Sigrid Schindler. Sie bevorzugt Hefeteig.
Ich brauche auch öfter Baguette. Ich finde auch, das schmeckt besser und hält auch länger. Das andere, das ist ja, was sie beim Bäcker kaufen, noch mit Tag schmeckt das ja nicht mehr. Und das kann ich, wenn ich das samstags packe, kann ich aus den Stachen reißen. Aber ich lasse das dann halt auch über Nacht gehen. Ich denke, das ist schon mit dem Grund, dass es halt viel länger Zeit hat zu reifen. Beim Bäcker muss es ja alles schnell gehen. Das ist ein Kostenfaktor, den ich in meiner Küche halt nicht habe.
Maria Schwarze Kaufmann nimmt gern Sauerteig.
Man setzt ihn an, nimmt einen Teil, um das Brot zu backen. Und die andere Hälfte hebt man auf fürs nächste Backen. Und füttert ihn dann wieder mit Mehl und Wasser, sodass er wieder gärt und für die nächsten Brote wieder zur Verfügung steht. Im Kühlschrank wird er dann aufgehoben, den kann man so 8-14 Tage aufheben und dann müssen sie ihn verbrauchen, sonst setzen sie ihn wieder neu an.
Diesen Vorteig mit Milchsäurebakterien, besonders geeignet für kräftiges Roggenmehl. Etwas Brotgewürz macht Sauerteig intensiver.
Hier können Sie mal riechen.
Maria Schwarze Kaufmann öffnet den Deckel eines großen Glases.
Kümmel, Fenchel, Anis.
Fein gerieben werden die getrockneten Kräuter dem Teig zugefügt. Sigrid Schindler variiert gern. mit Sesam, Sonnenblumen, Kernen oder Nüssen auf der Kruste oder Kartoffeln im Teig.
Gekocht, durchgepresst, dann kommen die praktisch wie Mehl in den Teig. Kartoffeln sind ja auch Stärke, also als Mehlersatz. Aber nicht nur Kartoffeln, sie brauchen Mehl dazu. Ich mache es halt dann, wie ich es an dem Tag gern hätte. Und das kriege ich beim Bäcker nicht.
Blick in den Ofen. Die Weizen-Vollkorn- und Sauerteigbrote haben eine appetitliche Kruste. Fertig. Maria Schwarze-Kaufmann schiebt das Backbrett unter die Laibe, legt sie samt Schieber auf dem Tisch vorm Ofen ab, gießt heißes Wasser mit Salz über die beiden nicht bemehlten.
Sieht's noch leckerer aus.
Abgeglänzt, wie man so sagt.
Anke Petermann war das über ein Backhaus in der Pfalz. Herr Exner, werden Sie manchmal auch im Laden nach Rezepten gefragt? Also gibt es schon das Bestreben von Kunden, dass die auch ihre Brote selbst backen möchten? Ich meine, Sie stehen nicht selbst im Laden, haben Sie eben schon gesagt. Aber gibt es manchmal so Nachfragen? Wie mache ich das eigentlich? Haben Sie ein paar Tipps?
Ja, also Nachfragen bekommen wir schon, dann aber meistens eher über das Internet. Und ich habe auch schon mal so in so einem Brotbackblog dann auch schon mal so ein Rezept preisgegeben, so mit Anleitung und so weiter.
Okay, da ist das Interesse schon da. Weil es gibt ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, Frau Wetzel, auch so gerade zwei Trends irgendwie. Also die einen sagen, sie wollen sich sehr gesund ernähren, sie achten sehr darauf, was sie für ein Brot kaufen, was drin ist. Andererseits ist es ja schon so, dass die Zahl der Bäckereibetriebe sinkt. Also aktuell haben wir rund 12.000, wenn man jetzt mal auf die 60er Jahre guckt, waren es noch 48.000. Und gleichzeitig wird auch der Einzelhandel und werden Discounter sehr stark in dem Brotangebot, was sie haben und auch in dem Umsatz, den sie machen. Also wie passt das zusammen? Haben Sie da eine Erklärung?
Ich denke, dass die Verbraucher eben unterschiedlich ticken. Manche verwenden viel Zeit für die Herstellung der Lebensmittel. Also das haben wir ja gerade im Beitrag gehört. Manche machen das Brotbacken zum Ritual und schätzen das sehr. Und andere wieder, die wollen einfach satt werden oder ihre Familie ernähren. Und es muss schnell gehen, weil man einfach auch noch andere Interessen hat oder andere Dinge zu tun in seiner Freizeit. Und ich finde, beides hat seinen Wert und hat seine Berechtigung.
Aber trotzdem sagen ja viele, ach, es ist doch schon schade, dass das Handwerk so ein bisschen ausstirbt. Aber das können die Kunden ja im Grunde auch selbst steuern, ob es ausstirbt oder nicht.
Das stimmt. Also Herr Exner hat es ja gerade gesagt, wenn man Brote unterstützen möchte, die eben ohne Zusatzstoffe gebacken sind, dann heißt es als Verbraucher an vielen Nachfragen in der Bäckerei sagen, was man möchte, worauf man Wert legt und natürlich auch entsprechende Preise bezahlen. Also ich denke, dass das Bäckerhandwerk leidet auch sehr darunter, dass zum Beispiel jetzt auch die Systemgastronomie da mitmischt, dass der Einzelhandel sehr stark, dass auch die Discounter sehr stark im Bereich Brot und Brötchen Angebote machen. Und die Systemgastronomie, damit meine ich so diese Läden, wo man sich wirklich selbst bedient. Und da kostet natürlich so ein Brötchen sehr, sehr viel weniger. Und das hat alles seinen Preis. Und wer Handwerk unterstützen möchte, sollte einfach auch einen fairen Preis dafür bezahlen, für das Brot, was er, oder Brötchen, was er kauft.
Herr Zentgraf, können Sie noch mal kurz erklären, wo eigentlich die großen Unterschiede auch in der Herstellung des Brotes liegen, wenn ich mich jetzt für eine große Kette entscheide, die das Brot im Supermarkt anbietet, verpackt? Also Herr Exner hat ja eben beschrieben, wie er es macht. Arbeiten die Betriebe ganz unterschiedlich oder ist das ein ganz anderes Verfahren, die Brote herzustellen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das Prinzip ist schon das Gleiche. Die Zutaten sind halt auch im Grunde genommen die gleichen, halt beide, wie die Frau Wetzel ja schon sagte, die Leitsätze des deutschen Lebensmittelbuchs, da hat man sich ja darauf geeinigt, wie was als Verkehrsbezeichnung zu benennen ist. Und die sind eben auch im Supermarkt und im Bäckerhandwerk gleich. Und insofern sehe ich da keine prinzipiellen Unterschiede. Was natürlich ein Unterschied ist, ist die Menge, die da hergestellt wird. Und dass beispielsweise nicht von Hand in den Ofen hineingeschoben wird und rausgezogen wird, sondern dass das eben kontinuierlich durch einen Ofen hindurchfährt, das Brot. Und dadurch die Backzeit genauso eben lange erreicht werden kann, wie man das auch beim Hinein- und Herausziehen im Handwerk machen kann. jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. Und ich denke, das ist der Vorteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie halt schauen können, was sie wo kaufen. Und ich habe das ja eben auch für mich persönlich schon gesagt. Ich gucke halt, welches Brot ich aus welcher Quelle am besten finde. Und da kaufe ich es.
Das kann ja auch variieren, ne? Das spricht ja auch nichts dagegen. Wir haben einen Hörer in der Leitung, und zwar ist das Wolfgang Schubert, und er hat einen Kommentar zum Thema Mehl. Guten Tag, Herr Schubert.
Ja, guten Tag. Schubert aus Hamburg.
Aus Hamburg, genau. Was wollen Sie denn beitragen zur Sendung?
Ja, es war ja die Rede davon, dass man möglichst Vollkorngetreide verwenden sollte beim Brotbacken. Und dazu muss man aber noch eine zweite Sache beachten, nämlich, dass das Getreide frisch vermahlen sofort verarbeitet wird. Wenn das Getreide erst lange steht, 2-3 Wochen in der Mühle und dann vielleicht noch 2 Wochen beim Bäcker, dann ist es nahezu bis auf die Ballaststoffe, die natürlich drin bleiben, aber von den sonstigen Inhaltsstoffen nahezu so wertlos wie weißes Mehl. Weil nämlich der Luftsauerstoff rankommt und dann der Prozess des Verderbens einsetzt. Also gemahlenes Mehl ist, man schmeckt es nicht so, aber im Grunde genommen ist frisch gemahlenes Mehl verderblicher als frische Milch. Milch wird dann sauer, das merkt man beim Brot nicht so schnell, aber die Inhaltsstoffe gehen eben kaputt durch den Luftsauerstoff.
Fragen wir vielleicht erstmal Herrn Exner, wie er das handhabt. Also ist die Verarbeitung, ist es wichtig, dass das Mehl ziemlich schnell verarbeitet wird? Wie machen Sie das?
Ja, also grundsätzlich, Herr Schubert hat nicht Unrecht. Also Vollkornmehl kann man nicht so lange lagern wie normale Mehle. Das hat damit zu tun, dass der Keimling mit vermahlen wird und dort im Prinzip Fette und Enzyme enthalten sind, die dann mit Luft in Verbindung dann irgendwann oxidieren. Aber vom Zeitraum würde ich Herrn Schubert gern widersprechen. Das hat schon einen längeren Zeitraum, bis wenn man eine gute Lagerung hat, bis das Vollkornmehl anfängt zu verderben.
Also gute Lagerung heißt trocken oder was heißt gute Lagerung?
Kühl und trocken, ja.
Kühl und trocken. Herr Zentgraf, was würden Sie dazu sagen? Wie sind so die Wege? Wie schnell muss das passieren, dass das Mehl verarbeitet wird?
Also man muss natürlich erstmal daran denken, es gibt nur eine Ernte im Jahr. Und deswegen kommt es erstmal schon sehr wichtig darauf an, dass das Getreide richtig gelagert wird, bevor es in der Mühle gemahlen wird. Und was Herr Exner gesagt hat, stimmt natürlich. Die Vollkornprodukte haben eben einen höheren Fettgehalt und dieses Fett kann ranzig werden. Und da muss man schon aufpassen. Und kühl und trocken lagern ist genau das Richtige. Wobei bei kühl auch noch wichtig ist, dass es keine Temperaturschwankungen gibt. Also das Mehl sollte beispielsweise nicht in der Nähe des Herdes oder irgendwo im Küchenschrank stehen, wo die Temperaturen schwanken. Denn das schadet der Lagerfähigkeit.
Das gilt übrigens auch für mich zu Hause. Ist das auch so, dass wenn ich Mehl zu Hause habe, dass ich das auch nicht so lange, also wie lange kann man das lagern ungefähr?
Ja, Mehl, also die hellen Mehle sind natürlich länger haltbar, die Vollkornmehle kürzer. Aber genau das meinte ich. Ein Kollege von mir hat sogar mal gesagt, er lagert das Mehl im Schlafzimmer, weil da ist immer die konstante Temperatur. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Es geht darum, die kühle Temperatur auch wirklich auf gleichem Niveau zu halten.
Frage ich mich allerdings auch, ob das so hygienisch ist im Schlafzimmer. Aber das ist ein anderes Thema. Herr Schubert, ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben.
Darf ich noch was dazu sagen?
Ja.
Ganzes Getreide ist eine unglaublich gute Konserve, die lange haltbar ist. Man hat in Ägypten 4000 Jahre altes Getreide gefunden, das noch keimfähig war. Das ist ja unglaublich. Aber deswegen möchte ich trotzdem noch mal hinweisen, auch wenn die Herren jetzt gesagt haben, man kann auch mehr lagern, am besten ist es frisch mahlen und sofort verarbeiten. Und deswegen haben die Vollkornbäckereien ihre eigene Mühle in der Backstube stehen.
Und machen das dann selbst, ja.
Ja?
Ja. Ganz vielen Dank.
Ja, bitteschön. Wiederhören.
Wiederhören. Ich wollte noch generell auch mal zu sprechen kommen auf das Thema, welches Brot wählt man eigentlich? Also wir haben ja eben auch in der Umfrage gehört, da haben die Frauen gesagt, sie essen gerne Vollkornbrot. Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob die Verbraucher so ganz genau wissen, was ein Vollkornbrot ist und was es nicht ist. Herr Zentgraf, worauf muss ich achten, wenn ich wirklich ein Vollkornbrot kaufen möchte?
Ja, interessant waren da, dass die Vollkornfreundinnen, ja, sie haben die Fragen ja Interviews in Bremen gemacht. Ja, und das ist ja ganz typisch in Norddeutschland, steht man weiterhin voll auf Vollkornbrot. Das sieht man auch regionale Unterschiede in Deutschland sehr stark bei den Vorlieben. Im Norden häufiger Vollkornbrot, im Süden wird es heller und im Osten wird es mehr roggiger. Aber im Prinzip kann man ja sagen, die Vollkornbrote sind ja auch in den Leitsätzen definiert. Also Vollkornbrote müssen zu 90% aus Vollkornmahlerzeugnissen hergestellt werden. Vollkornmehle oder Schrote, die unterscheiden sich nur in der Feinheit, nicht von den Inhaltsstoffen, können eben wechselweise auch da eingesetzt werden.
Aber Herr Exner, erkenne ich das, wenn ich in Ihre Bäckerei gehe, auf den ersten Blick, was ein Vollkornbrot ist? Oder ist der Name vielleicht manchmal so, dass es sich mir gar nicht auf den ersten Blick erschließt?
Ja, also ganz einfach, wo Vollkorn dran steht, ist Vollkorn drin. Also wie hat es... Wie Herr Zentgraf schon gerade richtig sagte, ist das ja vorgeschrieben in den Leitsätzen. Und wir haben also dann entweder 90, also zwischen 90 und 100% der Getreideerzeugnisse, die da drin sind, sind dann Vollkornerzeugnisse.
Also in dem Moment, wenn Vollkorn dran steht, ist auch Vollkorn drin. Und wenn es nicht dran steht, ist es kein Vollkornbrot, so
richtig,
wie diese Faustregel gilt.
Also man könnte auch 70% Vollkorn drin haben, darf es dann aber nicht Vollkornbrot nennen.
Aber Frau Wetzel, Sie haben ja schon herausgefunden, dass es da manchmal Verwirrung gibt in der Bezeichnung. Zum Beispiel, wenn dann, ja, ne, welche Beispiele gibt es denn da?
Also wir haben auch herausgefunden, dass die Verbraucher zwar eben Vollkornbrot denken zu kaufen, dass sie das aber wahrscheinlich nicht immer auch wirklich kaufen, weil der Marktanteil von Vollkornbrot in Deutschland liegt bei 10%, wurde in unserer Studie gezeigt. Und wenn man Verbraucher aber fragt, das haben Sie ja auch mit Ihrer eigenen Umfrage bemerkt, dann isst fast jeder Vollkornbrot. Das heißt, wir nehmen an, dass viele Verbraucher zwar denken, sie kaufen Vollkornbrot, aber sie kaufen vielleicht doch ein Kornkraftbrot, was gar kein Vollkornbrot sein muss. Und dafür ist es unbedingt wichtig, das hat Herr Exner gerade schon wunderbar gesagt, Vollkornbrot muss die Silbe Vollkorn im Namen tragen, sonst kann man da nicht sicher sein als Verbraucherin oder Verbraucher.
Ist denn Vollkornbrot tatsächlich das Gesündeste? Gibt es so diese Faustregel auch, Herr Zentgraf? Wenn ich sage, ich nehme ein Vollkornbrot, habe ich auch das beste Brot? Kann man das so sagen?
Dieses Vollkorn garantiert natürlich, dass das komplette Kornkraftwerk aus dem Getreide mit ins Brot kommt. Und insofern, die Ballaststoffgehalte sind am höchsten in Vollkorn. Auch die Anteile von Vitaminen und Mineralstoffen sind am höchsten. Magnesium beispielsweise oder Vitamin B. Und insofern kann man schon sagen, dass die Vollkornbrote die gesündesten sind. Das heißt jetzt nicht, dass das helle Brot ungesünder wäre, weil da herrschen auch manchmal so einige Mythen vor. Beispielsweise sind bei den Ballaststoffen natürlich im hellen Brot weniger drin, aber selbst in einem Brötchen sind mit 3 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm immer noch mehr als in manchen Obst- und Gemüsesorten.
Nur wenn ich wirklich ein Vollkornbrot kaufen möchte, dann muss ich eben auch wirklich darauf achten, dass Vollkorn drinsteht und dann bekomme ich es auch. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung und zwar ist das Herr Tunsch aus Berlin und er möchte was sagen zum Thema Sauerteig. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was haben Sie denn für eine Anmerkung dazu, dafür einen Kommentar dazu?
Ja, ich bin bei einer Reise in San Francisco über das San Francisco Sourdough auf das Thema gestoßen und fand das faszinierend, dass man sozusagen seinen eigenen Sauerteig heranziehen kann. Und habe das dann vor 10 Jahren dann auch gleich mal ausprobiert und es hat beim ersten Mal geklappt. Ich habe also nur Mehl und warmes Wasser oder Schrot und warmes Wasser miteinander verrührt und nach 2 Tagen fing das an zu säuern. Und da ich in der Nähe der Sonderlee in Berlin wohne, habe ich meinen Teig dann wilde Sonderlee genannt. Und mit dem backe ich jetzt seit 10 Jahren, mit dem bewahre ich ihn zwischendurch als Krümelsauer, also mit ganz viel Roggenschrot getrocknet im Kühlschrank auf. Da hält er sich auch sehr lange und backe etwa alle 2 Wochen so 1,5 bis 2 Kilo Brote und die schneide ich dann auf und friere sie ein, sodass ich immer ein frisches Brot dann frisch aufbacken kann.
Und da haben Sie gedacht, es ist eigentlich schwieriger, so einen Sauerteig herzustellen, höre ich da raus. Also es war doch einfacher, als Sie dachten.
Es ist einfacher, als ich dachte. Also Bäcker sprechen hier von einer einstufigen Führung. Ich mache also keine, dann braucht man nicht groß auf die Temperatur achten. Ich setze den mit dem Krümelsauer etwa 48 Stunden vor dem, bevor ich backen will, setze ich den an wieder mit warmem Wasser und frischem Roggenschrot. Und dann fängt er innerhalb von 12 bis 18 Stunden an zu ziehen und dann merkt man, fängt dann an auch säuerlich zu riechen und ist dann meistens eben nach anderthalb bis zwei Tagen fertig zum Backen.
Ich würde gerne mal Herrn Exner fragen. Sie haben ja gesagt, Sie nehmen Mehl oder Schrot. Herr Exner, was ist denn der Unterschied zwischen Mehl und was ist der Unterschied also zwischen Mehl und Schrot?
Ja, also es gibt verschiedene Mahlungsgrade und sagen wir mal, bei Mehl ist es so, dass die Schichten der, also die äußeren Schichten des Kornes nicht mit vermahlen werden. Und bei einem Schrot ist es so, dass also außer der, sagen wir mal, der das Korn umhüllende Schicht, die wird also abgetragen, aber alle anderen, die Schicht besteht aus das Korn besteht aus verschiedenen Schichten. Und dort ist es so, dass also in dem Schrot diese, Samenschalen sozusagen mit verarbeitet werden und deswegen ein Schrot mehr Ballaststoffe enthält als ein Mehl.
Eignet sich denn Schrot besser zum Sauerteig oder ist es letztlich gleich, was ich nehme?
Ein Schrot eignet sich sehr gut zur Sauerteig, also zur Spontansäuerung, so wie der Hörer das gemacht hat, weil dort im Prinzip mehr Enzyme vorhanden sind und die diesen Prozess beschleunigen.
Und einen Sauerteig brauche ich aber nicht für jedes Brot, sondern vor allem für Roggenbrote, richtig?
Also brauchen tun sie es generell eher für roggenhaltige Brote, weil Roggen anders aufgebaut ist als Weizen. Aber man kann, so wie wir das in der Bäckerei zum Beispiel auch machen, auch für Weizen sauer ansetzen oder für Dinkel.
Gibt es denn da irgendwas, was man beachten muss? Also Herr Tunsch hat ja gesagt, das war jetzt gar nicht so schwierig, diesen Sauerteig herzustellen. Aber kann der auch mal kippen oder kann man da irgendwas falsch machen, wenn man ihn zu kühl lagert, zu warm lagert? Was muss man bei dieser Herstellung des Sauerteigs beachten?
Ja, also grundsätzlich kann man eine ganze Menge verkehrt machen, auch wenn es sich nicht so schwierig anhört. Grundsätzlich ist es das auch nicht, aber es gibt natürlich Regeln. Der Sauerteig besteht natürlich aus Bakterien und die haben so Wohlfühltemperaturen und Wohlfühl, sagen wir mal, Umgebung, also Feuchtigkeit und so weiter. Und wenn man diesen Zustand dieser Wohlfühltemperatur und so weiter herstellt, dann funktioniert das ziemlich gut und ist auch relativ einfach.
Ja, und bei Ihnen funktioniert es ja gut, Herr Tunsch, ne?
Es funktioniert sehr gut und das ist auch das Spannende daran, dass man auf so etwas dann eben achtet. Meistens ist es im Frühjahr und Herbst, wenn die Temperaturen stark umschlagen, merke ich auch deutlich, dass das Verhalten des Sauerteigs sich ändert. Manchmal wird sogar das erste Brot nach einem starken Witterungsumschwung ein bisschen fester, also geht nicht so gut auf. Aber das finde ich auch das sehr Spannende daran.
Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Vielleicht ja auch was für die Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören. Wir diskutieren in der nächsten halben Stunde noch weiter über das Thema Brot und zwar mit dem Bäcker und Brotsommelier Tobias Exner, mit Stefanie Wetzel vom Portal Lebensmittelklarheit.de und mit dem Ernährungswissenschaftler Heiko Zentgraf. Und wir haben die Runde auch erweitert um meinen Kollegen Thomas Meinert. Hallo.
Ja.
Und Hallo. Sie haben, es gab zahlreiche Mails, können wir schon mal sagen. Also Sie sind hier reingekommen mit einem Riesenberg an Papier mit ganz vielen Mails von Hörern und haben eben Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Was war denn so dabei?
Ja, das größte Problem war, Brot schimmelt mit oder ohne Konservierungsstoffe. Manche Hörer sagen, oh, ich habe den Eindruck, Brot kann man heute länger aufbewahren. Andere sagen, nee, das geht nicht. Was kann ich gegen Schimmel tun, gerade wenn ich selber backe? Also das Problem Schimmel im Brot, Aufbewahrungszeiten, können wir da kurz was zu sagen?
Herr Zentgraf, wollen Sie was dazu sagen?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, roggenhaltige Brote halten länger als überwiegend weizenhaltige Brote. Schrothaltige Vollkornbrote halten länger als Mehlbrote und zum Aufbewahren am besten gut schließender Steingutttopf und zum Reinigen braucht man keine Chemiehämmer, da tut es ein bisschen Essigwasser, das tötet die Bakterien und ist anschließend nach dem Auswischen mit klarem Wasser ist der Topf auch wieder einwandfrei sauber.
Soll ich es denn aus der Packung rausnehmen? Also wenn ich jetzt beim Bäcker in einer Papiertüte das Brot gekauft habe, soll ich es lieber rausnehmen und dann in den Topf oder kann das ruhig mit der Tüte in den Topf rein?
Ich würde es nach dem Anschnitt aus der Tüte nehmen. Aber vielleicht hat Herr Exner da ja auch noch einen Tipp. Aber ein wichtiger Punkt ist noch, Brot gehört nicht in den Kühlschrank. Aber es gehört, wenn, in den Tiefkühler. Und das ist eigentlich der beste Trick. Brot in Scheiben aufschneiden, wenn man es nicht auf einmal essen will. Und tiefgefrieren und dann scheibenweise auftauen oder einfach auf den Toaster drauflegen und dann ist es einwandfrei.
Herr Exner, was sagen Sie zur Tüte? Muss die runter oder kann ich die ruhig drum lassen um das Brot?
Ja, es kommt ein bisschen aufs Brot drauf an, was Sie für ein Brot haben. Also grundsätzlich ist es so, die Brote, die grundsätzlich weich bleiben sollten, also sagen wir mal softere Brote, die hat man dann sozusagen eher in einem verschlossenen Behältnis. Man kann auch in Tupperware einpacken zum Beispiel, ja. Dann bleibt es weich. Aber grundsätzlich die Brote mit Kruste, die sollten auf jeden Fall atmen können, damit die Kruste knusprig bleibt.
Ah, okay. Das wusste ich auch noch nicht tatsächlich.
Sollte denn das Behältnis eine Belüftung haben? Es gibt ja so Steinguttöpfe mit Belüftung, es gibt welche ohne. Mhm.
Also Steinguttopf finde ich eine sehr gute Lösung, auf jeden Fall. Generell ging es ja jetzt ums Schimmeln, wollte ich noch was dazu sagen. Und zwar Sauerteig geführte Brote schimmeln nicht so schnell wie Brote ohne Sauerteig, da die Säure ja hemmende Wirkung hat und auch der Salzgehalt spielt eine gewisse Rolle. Und die Aufbewahrung im Steinguttopf finde ich am optimalsten.
Das heißt, da müsste ich beim Bäcker auch mal nachfragen, auf welcher Basis das hergestellt ist. Also wenn ich jetzt weiß, ich möchte ein Brot, ich brauche einfach ein paar Tage, bis ich es verbrauche, dass man vielleicht auch nochmal nachfragt, welche Brote sich am besten eignen.
Ja, überall, wo Sauerteig drin ist, ist erstmal gut. Ja, also ja. Sauerteigbrote an sich. Wichtig wäre noch zu sagen, ich habe ab und zu solche Anfragen im Sommer natürlich mehr als im Winter. Und grundsätzlich ist es so, dass sich geschnittenes Brot natürlich nicht so geeignet zur längeren Aufbewahrung. Und manche Küchen sind auch ein bisschen warm heutzutage. Oder wenn die Sonne im Prinzip direkt auf das Behältnis scheint, hat man dann natürlich einen schönen Brutkasten, ne?
Ja, einen schönen warmen Brotkasten, genau. Ja.
Und die Frage nach der Belüftung. Sollte so ein Steinguttopf Löcher haben oder nicht?
Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Glaube ich, dass es nicht notwendig ist. Der sollte von innen möglichst nicht glasiert sein. Dadurch hat man eine schöne Dampfdiffusion.
Frau Wegenka fragt nach ganz alten Kornsorten. Sie sagt, sie möchte wissen, was ist das mit Emmer und Einkorn?
Oh, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, Herr Exner. Da müssen Sie uns helfen. Mit alten Urkornsorten. Also ob die noch verwendet werden oder was?
Ja, und wenn man sie verwendet, kann man sie pur verwenden oder sollte man dann noch andere Mehle dazu mischen?
Mhm. Ja, also grundsätzlich werden diese Mehle verwendet und Urgetreide sind ein großer Trend zurzeit, gerade bei den Verbrauchern, die sich gesundheitsbewusst ernähren möchten. Und wir haben zum Beispiel gerade eine große Menge Einkorn gekauft und machen ein Einkornbrot davon. Und das Einkorn kann man zu 100% verwenden, ist aber sehr schwierig in der Verarbeitung und ich werde das wahrscheinlich dann ein bisschen mit Dinkel mischen, dass man im Prinzip ein etwas gelockerteres Brot bekommt, weil die alten Brotsorten oder alten Kornsorten sind nicht so einfach zu verarbeiten und haben nicht so gute Verarbeitungseigenschaften.
Und das erkenne ich dann auch am Namen, also dass dieses Ur schon dann im Namen drin ist oder woran erkenne ich das?
Ich sag mal, grundsätzlich gibt es auch wieder die Verkehrsbezeichnung. Grundsätzlich ist es so, dass man entweder das Brot, wenn man jetzt 90% Einkorn nehmen würde, Einkornbrot nennen dürfte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Dinkel reingeben würde, könnte man es dem Brot auch eine Fantasiebezeichnung geben, dann aber in der Verkehrsbezeichnung sagen, das ist ein Einkorn-Dinkelbrot zum Beispiel.
Okay.
Frau Rubbel backt selber schnelles Brot, wie sie es nennt. Sie nimmt deshalb keinen Sauerteig, sondern Hefe. Lässt die Hefe im Brot gehen, also nicht vorher, benutzt deshalb einen kalten Ofen, damit es, wenn der Ofen warm wird, noch länger Zeit hat zu gehen oder damit die Hefe dann überhaupt erst gehen kann. Und sie fügt 2,5 Liter Apfelessig hinzu. Mhm. Was würden Sie zu dem Apfelessig sagen, Herr Exner?
Ja, grundsätzlich ist Apfelessig eine gängige Zutat, verwendet man zum Beispiel auch oft bei Dinkelbroten. Mit der Backmethode habe ich jetzt nicht genau verstanden oder würde mir jetzt nicht vorstellen können, wie das funktioniert.
Also mir kommt das auch komisch vor, weil ich dachte, dass man, wenn man einen Teig macht mit Hefe, so kenne ich es jetzt als Laie, dass man ihn doch erstmal gehen lässt, bevor man ihn dann verbackt. Also dass er dann das Volumen erhöht durch das Gehen, oder? würden Sie generell sagen, Hefe ist nicht so geeignet? Nee.
Also natürlich kann man Hefe zur Brotherstellung verwenden, das ist überhaupt kein Problem. Wir in der Bäckerei verwenden sehr wenig Hefe zur Brotherstellung, da wir die meisten Brote Langzeit führen und im Prinzip die Hefe sich dann in dem großen Teig dann gut vermehren kann oder ihre Gärtätigkeit vollziehen kann. Und deswegen brauchen wir sehr wenig Hefe. Aber muss man nicht von abraten, kann man auch mit Hefe machen.
Mhm. Okay.
Wolfgang Oberacker backt auch seit vielen Jahren Brot, entweder im Holzbackofen oder im elektrischen Backofen. Und er sagt, dass er die Teige möglichst mit Vorteig herstellt. Was ist das? Also er sagt, es kann Hefe oder Sauerteig sein. Also warum Vorteig? Welchen Vorteil hat das? Und was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff Vorteig?
Herr Exner, da sind Sie wieder gefragt. Sie haben auch, glaube ich, gesagt, dass Sie das mit einem Vorteig machen.
Ja, also es gibt sehr viele Vorteige, die man nennen kann. Also wir haben zum Beispiel in der Bäckerei ein Pulisch. Das ist so ein Vorteig, den man macht aus Hälfte Mehl und Hälfte Wasser. Dann gibt man, also wir geben eine Aromahefe, das heißt, es ist eine Weinhefe dazu, die eine bestimmte Aromatik entwickelt, und dann steht der Teig 24 Stunden. Man lässt ihn also angehen, dann springt er an, dann stellt man das Ganze kalt bei, sagen wir mal, 4-7 Grad Celsius, und dann entwickelt sich da natürlich eine sehr spezielle Aromatik. Also umso länger die Teige reifen, umso besser schmeckt das Brot. Und vor allen Dingen ist es wichtig, weil die Teige oder die Brote dann bekömmlicher werden.
Ah, okay. Und dieses Saftige, wie kriegt man das hin? Nutzt das auch macht das auch der Vorteig? Oder wie bekommt man das hin, dass ein Brot dann wirklich, wenn man es gebacken hat, saftig ist immer noch?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich ist viel Wasser im Brot wichtig, denn das Wasser macht das Ganze dann saftiger. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Vorteige sind einer davon. Sauerteige sind wichtig. Aber man könnte auch ein Kochstück benutzen. Das machen wir auch in der Bäckerei bei uns. Und zwar geht das so, dass man im Prinzip so eine Art Pudding kocht. Man nimmt also einen gewissen Teil des Mehles. Zum Beispiel beim Dinkelmehl wird das gerne gemacht, weil Dinkel sich relativ schwer verbacken lässt und dann auch die Dinkelbrote schnell trocken werden würden. So nimmt man also zum Beispiel 1 Kilogramm Dinkelmehl, dann gibt man 5 Liter, also man macht Wasser heiß, 5 Liter heißes Wasser, dann rührt man das unter, so wie beim Pudding ungefähr, und dann hat man ein Kochstück und davon gibt man einen Teil ins Brot und hat gebundenes Wasser, und so braucht man zum Beispiel keine wasserbindenden Zusatzstoffe da reinzugeben.
Das könnte man zu Hause auch machen.
So kann man zu Hause auch machen. Ja.
Herr Geißler fragt, werden technische Enzyme verwendet oder was verbirgt sich überhaupt hinter Enzymen? Braucht man die fürs Brot?
Frau Wetzel, können Sie dazu was sagen? Technische Enzyme?
Ich bin jetzt für die Brottechnologie nicht die Experte. Ich würde die Frage eher gern an Herrn Zentgraff weitergeben.
Mhm. Herr Zentgraff, Sie lachen.
Ja. Enzyme sind ja Biokatalysatoren. Das heißt also, sie regen Stoffwechselprozesse an. Und das tun sie natürlich auch im Brotteig. Und das Getreidekorn selber verfügt beispielsweise über das Enzym Amylase. Und das dann im Teig die Stärke spaltet und dann erst ja die Zuckerbausteine aus der Stärke für die Hefe oder weitere Gehfähigkeiten zur Verfügung stehen. Und wenn es mal ein Jahr gibt, die Natur spielt nicht immer mit, wo die Getreide, insbesondere beim Weizen ist das der Fall, dann zu wenig natürliche Amylase hat, dann gibt man eben Fremdamylase zu, in den meisten Fällen in Form von Malzmehl. Also das Malz selber hat eben ja schon durch die Malzherstellung diese Amylase gebildet, und dann kann man das eben fein mahlen und als Zutat verwenden.
Das ist völlig legitim, also da spricht überhaupt nichts dagegen, dieses Verfahren so zu machen. Oder gibt es da auch irgendwelche Vorschriften, wie Enzyme im Brot verwendet werden?
Ja, für die Enzyme gilt im Prinzip das Gleiche wie für die Emulgatoren. Es muss sichergestellt sein und die müssen zugelassen sein, und dann können sie als Lebensmittelzusatzstoff verwendet werden.
Und das ist letztlich für den Verbraucher egal, ob es technisch hergestellt ist oder ob es ein natürliches Enzym ist. Also das hat im Körper keine anderen Auswirkungen.
Das hat halt keine anderen Auswirkungen, nein.
Okay.
Eine Hörerin aus Ostfriesland möchte wissen, was ist mit den Zusatzzutaten Apfelfasern und Gerstenmalzextrakt auf sich hat?
die sie auf der Verpackung sieht, zum Beispiel, wenn sie ein Brot kauft?
Das hat sie gefunden, ja. Mhm. Apfelfasern stand drauf und Gerstenmalzextrakt.
Herr Zentgraf, können Sie dazu was sagen?
Ja, Gerstenmalzextrakt haben wir ja eben schon angesprochen. Das ist ein Extrakt aus dem Malz, um eben die im Malz verfügbaren Amylasen da dem Brot als Zusatz hinzufügen zu können. Und das andere waren die Apfelfasern. Ja, das ist eine besondere Art von Ballaststoffen, um ein besonders ballaststoffreiches Brot herzustellen. Und diese Apfelfasern, andere Faserstoffe aus anderen Herkünften tun das genauso. Aber Apfelfasern werden relativ häufig auch verwendet, um eben als das Wasser im Teig zu binden und eine längere Frischhaltung zu erreichen.
Also es ist nichts Beunruhigendes, sondern...
Das ist pure Natur. Aus Äpfeln eben.
Okay, beides. Okay. Mhm.
Die Bezeichnungen in den Supermärkten. Einige Hörer haben sich gewundert, dass in manchen Supermärkten das verpackte Brot, da steht nichts drauf oder gar nichts drauf über Zusatzstoffe, sind da keine mehr drin. Frau Wetzel, was muss denn draufstehen auf der Packung im Supermarkt?
Da muss, wenn das Brot verpackt ist, muss es eine Zutatenliste geben. Und da müssen tatsächlich die Zusatzstoffe, die jetzt auch eine Wirkung im Brot haben, die müssen gekennzeichnet sein. Und wenn da nichts draufsteht, dann ist da auch nichts mehr drin, was im Brot jetzt, so wie es vor einem liegt, auch wirklich noch wichtig war.
Aber es kommt, da habe ich eben mit Herrn Zentgraf vor der Sendung kurz drüber gesprochen, manchmal zu interessanten Effekten, weil das Brot, was ich im Supermarkt gekauft habe, was ich ganz am Anfang der Sendung auch vorgelesen habe, diese Zutatenliste, da waren nur 48% Weizenmehl drin. Und da habe ich mich schon gewundert, dass das relativ wenig ist. Und da hatten Sie mir erklärt, wie das zustande kommt, Herr Zentgraf, dass manchmal im Supermarktbrot diese Mehlangabe so gering ist. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, also es gibt, ich sage immer so, die sogenannte Bäckerregel über die Zusammensetzung. Das ist auch das, was in den Leitsätzen festgeschrieben ist, dass beispielsweise ein Roggenmischbrot mehr als 50% Roggen und ein Weizenmischbrot mehr als 50% Weizenmalerzeugnisse enthalten muss. Nun gibt es aber von der EU für die verpackten Lebensmittel die sogenannte Quid-Regel. Das bedeutet, dass die quantitativen Inhaltsstoffe nach ihrer Menge gekennzeichnet werden müssen. Und da im Brot natürlich auch Wasser drin ist, sinkt der Prozentsatz von den Malerzeugnissen relativ ab. Und deswegen braucht man sich dann nicht zu wundern, wenn auch auf einem Weizenmischbrot beispielsweise nur 48% Weizen drin sind. Wenn man das jetzt nur auf die Getreideerzeugnisse beziehen würde, wäre es wieder richtig rum. Zugegebenermaßen ein bisschen verwirrend, aber... Naja, so ist eben manches, was aus Brüssel kommt.
Ja. Die Brötchen, die ich im Brotbackautomaten im Supermarkt kaufe oder auch ganze Brote, sind das vorgebackene Sachen oder sind das Backmischungen? Und da steht ja dann nichts drauf. Da kommt dann die Stimme und sagt, Ihr Brot ist fertig, nehmen Sie es raus.
Herr Exter, können Sie was dazu sagen, wie das funktioniert, dieses Brot aus dem Automaten? Es wird ja suggeriert, dass es frisch gebacken wird, aber so schnell ist das ja kaum möglich. Also wie funktioniert das genau und was ist mit den Zutaten da drin?
Ja gut, also grundsätzlich darf man da den gesunden Menschenverstand bemühen und wenn man selbst mal ein Brot gebacken hat, weiß man, dass das nicht frisch sein kann. Es ist natürlich ein vorgebackenes Brot und wahrscheinlich auch tiefgekühlt und soweit mir bekannt steht dahinter so eine Art, sagen wir mal, Mikrowellentechnologie, das heißt also, das Brot wird sozusagen schnell wie möglich erhitzt, um, ich sag mal, durch den Wärmeeffekt dem Kunden zu suggerieren, dass es ein frisches Brot ist.
Aber es ist vorgebacken oder es ist wirklich noch roh, wenn ich es in dem Automaten, wenn ich drücke?
Nee, es ist vorgebacken. Also, weil ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich habe das noch nie probiert, aber ein normaler Backprozess bei einem Brot, also je nach Größe, dauert, ich sag mal, zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Und das ist dann auch mit jeglicher neuartigen Technologie auch nicht erreichbar.
Also da wird dem Kunden so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen ist der Spaß daran, dass man denkt, man hat jetzt gerade selbst was geschaffen. So stelle ich mir das immer vor, dieses Interesse an den Automaten. Aber ich weiß es auch nicht. Herr Meinert.
Und das, was aus dem Automaten rauskommt, die Zutatenliste, die kommt ja nicht mit raus, Frau Wetzel.
wo...
Genau, das ist ja auch der Kritikpunkt, dass wir sagen, die Verbraucher haben ein Recht darauf, dass sie auch bei unverpacktem Brot oder bei Brot aus solch einem Automaten erwarten können, dass sie die Zutaten erfahren. Und wir haben auch in Erfahrung gebracht, wie die Verbraucher sich das wünschen. Die wünschen eben tatsächlich direkt am Brot in der Nähe ein Schild, wo sowohl die Zutaten und sogar die Nährwerte genannt werden sollen. Das heißt also, die Verbraucherwünsche, die vielleicht nicht direkt in der Bäckerei geäußert werden, sind eigentlich doch unterschwellig vorhanden hier, klarere Informationen zu haben über das, was man isst.
Und die Nährwerte, was müsste dann da ganz genau drauf stehen alles?
Zum Beispiel jetzt der Kohlenhydratgehalt, Fett, Eiweiß, das sind so die Hauptnährwerte, der Kaloriengehalt, wie viel Salz ist da drin, solche Dinge sind für Verbraucher wichtig zur Orientierung.
Ist es dann wahrscheinlich, dass das kommt, wenn die Verbraucher sich das wünschen? Und ich denke mal, sie machen sich ja dafür auch eher stark, oder... Ist das gerade so in der Schwebe, so ein Verfahren? Wo stehen wir da aktuell?
Also da würde ich auch gerne noch mal Herrn Exner mit einbeziehen. Ich glaube, es ist für die Handwerksbäcker oft gar nicht so einfach, so exakte Nährwerte bereitzustellen. Aber wir vertreten ja, die Verbraucherzentralen vertreten eben die Verbrauchermeinung. Und der Verbraucher entfernt sich mit seinem Alltag doch immer mehr von der Herstellung. Umso größer ist sein Informationsbedürfnis, was da eigentlich passiert und was er in den Endprodukten vorfindet. Und ich glaube, dass dieser Trend nicht aufzuhalten ist, dass die Verbraucher immer mehr Informationen einfach selbstverständlich lesen wollen. Sie wollen nicht nachfragen, sie wollen es einfach erfahren, neben dem Produkt unmittelbar. Und dieser Trend wird sich immer weiter durchsetzen.
Herr Exner,
Darum denke ich, werden sich die Bäckereien leider bewegen müssen.
Herr Exner, ist das denn überhaupt realistisch? Ich habe auch gelesen, jemand, der das mit einem Koch verglichen hat, der macht es mal so, da ein bisschen von der Zutat rein, da ein bisschen von der Zutat. Ist das möglich in der Bäckerei, das so zu standardisieren, dass man wirklich Nährwerttabellen und Zutatenlisten aushängt?
Gut, also für mich persönlich überhaupt nicht vorstellbar und aus Bäckersicht sage ich mal, das tötet jegliche Kreativität und Individualität des Bäckers. Also da müsste man die Produkte so standardisieren, dass wir quasi auch industrielle Prozesse benötigen würden, und das ist ja gerade die Stärke der Handwerksbäcker, eben nicht industrialisiert, sondern absolut individuell zu handeln. Und auch vom Preis her, also jegliche zusätzliche bürokratische Belastung würde natürlich zu zusätzlichen Kosten führen, was das Produkt wieder teurer machen würde.
Trotzdem berichten Hörer, dass auch Bäcker, die das Handwerkslogo im Schaufenster haben, durchaus mit Backmischungen arbeiten. Vielleicht auch, weil nicht ja jede Bäckerei in kleinen Mengen auch so viele Sorten Brot sonst herstellen könnte, oder?
Gut, Backmischung an sich, sagen wir, sind nichts Schlechtes. Ich für mich habe mich entschieden, dass ich das nicht mache, aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein kleiner Bäcker und die Kunden haben den Anspruch, täglich, ich sag mal, 20 verschiedene oder 50 verschiedene Brotsorten haben zu wollen, dann ist es für die eine oder andere Brotsorte schon interessant. Zum Beispiel, wenn der Bäcker da, ich sag mal, Lupinenschrot verwenden würde, dann muss der sich dann also einen Sack Lupinenschrot hinlegen und dann hat er noch einen Backerbsenschrot möglicherweise, also hochwertige Produkte, die er da verwendet, aber er kann das halt alles gar nicht einkaufen oder auch nicht zu günstigen Konditionen. Und dann macht das schon Sinn, dass der eine oder andere vielleicht auch eine Backmischung benutzt.
Eine kurze Hörermail, dafür
haben wir noch Zeit. Was ist für Diabetiker geeignet? Manche sagen auch, ich nehme lieber kein Vollkornbrot, dann kann ich besser abnehmen.
Da reden wir über Diabetiker Typ 2 wahrscheinlich, ne?
Ja.
Mhm. Herr Zentgraf, können Sie was dazu sagen, worauf Diabetiker achten sollten bei der Wahl des Brotes?
Also im Prinzip ist da bei der Wahl des Brotes nicht sehr viel zu beachten für den Diabetiker. Selbstverständlich ist es so, dass die langsam verstoffwechselten Brote, also Vollkornbrote, für den Diabetiker sinnvoller sind, weil sie nicht so einen schnellen Insulinanstieg nach sich ziehen. Aber im Prinzip weiß, glaube ich, jeder, der gut eingestellt ist, wie er mit den entsprechenden Brotsorten auch umgehen kann.
Ja. Manche sagen, ich kaufe das Brot lieber vom Vortag, da ist es billiger, oder abends. Das ist natürlich eine Frage des Geldbeutels. Aber andere sagen, Brot vom Vortag ist nicht hart, kein Brot. das ist hart.
Kein Brot, das ist hart, das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind auch am Ende des Marktplatzes hier im Deutschlandfunk. Ich danke allen Gesprächspartnern. Ich danke Ihnen, Herr Meinert, für die Hörerfragen, die Sie mitgebracht haben. Ich danke Tobias Exner, dem Bäckermeister aus Belitz, Frau Wetzel vom Portal Lebensmittelklarheit.de und dem Ernährungswissenschaftler Heiko Zentgraf. Mein Name ist Britta Mersch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Mitmachen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.